Wir über Jesaja Kapitel 55, Vers 10 bis 12. Jesaja 55, Vers 10 bis 12. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabkommt und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, dass sie fruchtbar wird und sprost und dem Sämann Samen und dem Essenden Brot gibt, so auch mein Wort, das aus meinem Munde kommt, es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern wirkt, was ich beschlossen und führt durch, wozu ich es gesendet. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden sollt ihr geleitet werden. Die Berge und Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Ist die Rede von Regen und Schnee, passt gut zu unserem Wetter. Gestern haben sich viele Kinder gefreut über den Schnee, manche Autofahrer geschimpft oder mussten sogar Schäden in Kauf nehmen. Auf jeden Fall, der Schnee ist da, egal ob man sich freut oder flucht oder gleichgültig ist. Keiner kann ihn ungenutzt an den Himmel zurückblasen. Und so sagt die Bibel, ist das Wort Gottes auch. Das kann man nicht irgendwie unbenutzt wieder zurückgeben. So nach dem Motto, Annahme verweigert oder ich gebe es ungenutzt wieder zurück. Mit einer Bibel könnte man es schon machen, die könnte man ungenutzt zurückgeben. Und trotzdem hätte sie eine Wirkung gehabt. Hier heißt es ja, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück, sondern wirkt immer, wozu ich es gesendet habe. Wenn zum Beispiel einer eine Bibel ungenutzt zurückgibt, heißt das, ich habe auf die Stimme meines Herrn nicht hören wollen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich richte mich nach dem Wort Gottes oder das Wort Gottes wird mich richten. Das heißt, selbst wenn es jemand ungenutzt zurückgeben würde, hätte es eine Wirkung auf sein Leben gehabt, allerdings keine gute. Gottes Wort wirkt immer. Es unterscheidet es von unserem Menschenwort. Wenn man jetzt so an die ganzen Parolen denkt, die im Lauf dieses Wahlkampfes hier produziert werden, das sind Worte, die nicht immer wirken. Oder wenn sie wirken, nicht immer das wirken, was hilfreich ist. Gottes Wort wirkt immer, ist immer zuverlässig. Und hier wird es in seiner Wirkung sogar mit einer Segenswirkung verglichen. Denn Schnee und Regen dienen dazu, damit der Boden fruchtbar wird. Und das ist gut so, denn sonst könnten wir uns nicht richtig ernähren. Schon die Bibel fängt an, Gott sprach und es geschah. Und wenn ich zum Glauben gekommen bin an Jesus, dann geschah es durch das Wort Gottes. Die Wiedergeburt entsteht durch das Wort Gottes, indem dieses Wort Glauben weckt und findet und dann Jesus in mein Herz gekommen ist, in mein Leben. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, dieses Wort hat selbst dann noch Bestand, wenn alle Materie aufhört. Das heißt, dieses Wort ist von absoluter und bester Qualität. Das Wort fordert Glauben, allerdings trifft es auch oft auf Unglauben. Aber das Wort wirkt immer. Manche Worte treffen sofort ein, andere erst später, manche erst nach Jahrhunderten, einige erst nach Jahrtausenden. Aber Gottes Wort wirkt auch noch nach Jahrtausenden. Und es ist schön zu sehen, so ein Wort ist wie eine Brücke. Eine Brücke ruht mindestens immer auf zwei Pfeilern, weil sie ja Dinge überspannt, dass auf dieser Seite ein Pfeiler und auf der anderen und dann so ein Spannungsbogen in der Mitte. Der eine Pfeiler ist die Zusage Gottes und der andere Pfeiler ist die Erfüllung. Und zwischendrin ist so dieser Spannungsbogen des Glaubens oder auch der Zeit, wo man warten muss, dass es sich erfüllt. Der Glaube vertraut, dass es von der Zusage auch eine Erfüllung geben wird. Er überschreitet sozusagen diese Brücke. Manche Leute in der Bibel haben wir, die diesem Wort immer geglaubt haben. Andere haben ihm teilweise geglaubt, manche haben es verbrannt. War zum Beispiel ein König, der hat etwas gelesen, was der Jeremia geschrieben hatte, das gefiel ihm nicht. Und er hat immer, wenn er es gelesen hat, ein Stück abgeschnitten und es verbrannt. So, als ob man das Wort Gottes durch Verbrennen außer Kraft setzen könnte. Der Jeremia hat sich dann zu Hause hingesetzt und das Gleiche wieder geschrieben und es dann versiegelt. Der König bekam es nicht mehr in die Hand und es geschah ganz genauso, wie er das aufgeschrieben hatte. Das heißt, Gottes Wort wirkt immer zu 100%. Es unterscheidet es von der Wahrsagerei beispielsweise. Wahrsagerei trifft ein zu 10%, zu 70%, zu 50%, aber nie zu 100%. Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen Prophetie und Wahrsagerei? Wahrsagerei sagt voraus, was in einem Leben ohne Gott geschieht, und Prophetie sagt voraus, was Gott tun wird. Wenn also jemand auf die Stimme von Horoskopen und Wahrsagern hört, hört er immer auf die Stimme eines, der ihm sagt, was in einem Leben ohne Gott geschehen wird. Und wenn das die richtige Füllung ist, dann mag er das tun. Wenn es die falsche ist, sollte er es ablegen. Nur die Bibel enthält Prophetie, der Koran beispielsweise nicht, die anderen religiösen Schriften auch nicht. Und es ist schön, dass diese Bibel zuverlässig ist. Interessant wäre für jeden von uns die Frage, mal zu prüfen, was hat sich eigentlich verändert in meiner Beziehung zur Bibel, als ich zum Glauben kam an Jesus? Was hat sich verändert in meiner Beziehung zur Bibel, als ich zum Glauben kam an Jesus? Es wäre interessant, wenn der Einzelne das mal überprüft. Für mich war früher die Bibel ein Buch, das ich nach diesem falsch ausgeprägten Luther-Zitat, nach dem Wort, das Wort Sie sollen lassen starren, dann eben stehen ließ, ohne es zu lesen. Während die Reformation ja eigentlich eine Bibelbewegung ist, verstehen viele, und so verstand ich es auch, die evangelische Freiheit darin, dass man das Wort stehen lässt. Ich habe es nur im Bücherschrank stehen gelassen, nicht im Inhalt. Im Inhalt habe ich es bezweifelt, zu einem großen Teil. Ich habe gesagt, der Meinung des Paulus über die Ehe kann ich ja meine Meinung entgegensetzen. Und welche von beiden Meinungen richtig ist, das wird sich erst noch zeigen. Vielleicht sollte man alle paar Jahre die Bibel neu schreiben und sie auf den aktuellsten Stand bringen. Das war meine Vorstellung. Als ich dann Jesus Christus kennenlernte, so mit knapp 23 Jahren, hat sich meine Einstellung zur Bibel verändert. Die Zweifel wurden weniger und verschwanden im Lauf von Monaten und Jahren ganz. Und ich fing an, dieses Buch lieb zu gewinnen und nicht nur zu glauben, dass es Gottes Wort enthält, so ab und zu mal, sondern dass es Gottes Wort ist, von Anfang bis Ende. Und darüber freue ich mich. Ich lese dieses Buch seit vielen Jahren, regelmäßig, jeden Tag und bin dankbar dafür, dass es Einfluss gewinnt in meinem Leben. Ich könnte mir vorstellen, dass vielen von uns ähnlich geht, dass dadurch, dass wir ein Verhältnis zu Jesus gewonnen haben, sich ihr Verhältnis zum Wort Gottes entscheidend verändert hat. Und wenn sich dieses Verhältnis noch nicht verändert hat, wäre es sicher für manchen gut, darüber nachzudenken, ob sich sein Verhältnis zu Jesus überhaupt schon aufgebaut hat. Denn Jesus heißt ja im Johannesevangelium am Anfang das Wort Gottes. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und damit ist Jesus gemeint. Das heißt, eigentlich ist Jesus das Wort Gottes. Und in meinem Verhältnis auch zu diesem Wort in der Bibel wird sich ein ganzes Stück von diesem Verhältnis zu Jesus ausdrücken. Es ist schön, dieses Wort der Bibel zu haben, und wir wissen, dass viele Menschen froh sind, dieses Wort zu besitzen, auch in ihrer Sprache. Ich denke da an einen Mann, der in Südamerika gepredigt hat, auf einem Marktplatz. Er predigte in Spanisch, und dann kam da so ein Mann, so eine Art Indianer, vorbei und sagte, hör mal, wenn dein Gott allmächtig ist, warum spricht er nicht meine Sprache? Warum spricht er nur Spanisch? Und da war dieser Mann sehr betroffen, dieser Missionar, und sagte, eigentlich hast du ja recht, ich meine, dieser Gott könnte ja auch deine Sprache sprechen, nämlich wenn ich sie lerne. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht nach einiger Zeit und hat die Sprache dieses Stammes gelernt, die Bibel übersetzt in diese Stammessprache, sodass Gott jetzt auch seine Sprache spricht und er sie gut verstehen kann. Wir freuen uns darüber, dass dieses Wort heute in aller Welt verkündigt wird und in ungefähr 1500 Hauptsprachen dieser Welt schon übersetzt ist. Etwa 800 sind in Arbeit. Manche Menschen im Ostblock beten jahrelang darum, dass sie eine Bibel bekommen. Und manche kaufen dann auf dem schwarzen Markt eine oder erhalten sie auf abenteuerlichen Wegen, irgendwo zugestellt, hineingeschmuggelt. Manche müssen sie verstecken. Es gibt christliche Sender, die senden die Bibel im Diktiertempo, sodass Leute mitschreiben können, die sie nicht besitzen. Einfach Bibeltexte werden vorgelesen und andere schreiben sie mit, weil sie selbst keine besitzen. Wir freuen uns darüber, dass wir die Bibel vielfältig lesen und kaufen können, und auch verstehen lernen. Um sie zu verstehen, gehört sicher das Gespräch mit anderen Christen dazu. Ich kenne eigentlich keinen Christen, der nicht das Gespräch mit anderen Christen gebraucht hätte, um dieses Buch auf Dauer gesehen richtig verstehen zu lernen. Deshalb ist es gut, beispielsweise auch sich zu überlegen, wo kann ich mit anderen sprechen? Mancher geht in einen Hausbibelkreis, ein anderer sagt, darf ich mal meine Fragen Ihnen stellen und schreibt die Fragen auf und spricht dann darüber. Es ist gut, dieses Buch sehr gut kennenzulernen. Jesaja, der hier spricht, lebte ungefähr im 7. Jahrhundert vor Christus. Und er machte Aussagen, die bis heute noch nicht eingetroffen sind. Er sagte nämlich, in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden sollt ihr geleitet werden. Die Berge und Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Er meinte damit, dass dieses Volk Israel einmal sein wunderbares Friedensreich bekommen wird und dort einzieht, in dem Jesus Friedenskönig ist auf der Erde für 1000 Jahre. Und das ist noch lange nicht geschehen. Ich sehe nichts davon. Das heißt, seit 2700 Jahren ist dieses Wort nicht erfüllt. Es gab schon so zwei Vorerfüllungen, so zwei schwache Vorerfüllungen. Einmal, als Israel aus dem Volk Babel wieder nach Hause kam, aus der Gefangenschaft, und vielleicht jetzt vor wenigen Jahren, als die Juden wieder anfingen, in ihr Land zu gehen und dort einen Staat zu gründen. Aber dass sie in Freuden geleitet werden und in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden, davon sind sie ja weit entfernt. Wenn man an einen Unruheherd denkt, dann kann man immer an den Nahen Osten denken und wird nie falsch liegen in dieser Vermutung, dass es dort Unruhe gibt. Aber wir glauben, dass dieses Wort noch erfüllt wird, weil es die Bibel sagt. Nun könnte man fragen, was habe ich mit dem Volk Israel zu tun? Ich bin weder Jude, noch habe ich so ein Friedensreich, wo ich wohnen könnte. Ich bin Christ. Aber es ist schön, dass der Name für Gemeinde in der Bibel Ekklesia heißt und es heißt herausgerufen sein. Jeder Christ ist auch sozusagen aus dieser Welt, aus Babel herausgerufen, um jetzt seine neue Heimat im Himmel anzuvisieren und sich auf die Wanderschaft zu begeben dorthin. Jeder Herausgerufene, der spürt, ich bin gemeint, wird ein Stück weit mit Freuden sich auf den Weg machen. Ich habe keinen einzigen Christen kennengelernt, egal wie alt er war, der es wirklich bedauert hätte und gesagt hätte, es ist furchtbar schlimm, dass ich Christ geworden bin. Ich kenne nur Leute, die sehr dankbar dafür sind, dass sie Christen wurden, weil sie entdeckt haben, ich habe das Wichtigste in meinem Leben gefunden, dieses neue Leben in Jesus Christus. Das ist wichtiger als meine Familie. Es ist wichtiger als das Haus, in dem ich wohne. Es ist wichtiger als der Beruf, den ich ausübe. Es ist für mich das Allerwichtigste und im Nachhinein wäre ich sehr unglücklich gewesen, wenn ich dieses Wichtige nicht entdeckt hätte. Auch Christen sind Herausgerufene und sind solche Leute, die sich sozusagen auf die Wanderschaft begeben, in diese ewige Herrlichkeit hinein. Von ihnen heißt es auch, dass sie mit Freuden ausziehen. Das heißt, wer zum Glauben kommt, wird eine Freude an Jesus kennenlernen. Nicht so, dass er jeden Tag strahlt, aber tief in seinem Herzen wird er sich freuen, dass er ihn kennt. Und er wird in Frieden geleitet werden. Das heißt, er wird diesen Frieden mit Gott, der durch Vergebung entsteht und Harmonie in sein Leben bringt, ganz neu erfahren. Friede in der Bibel bedeutet ja nicht Waffenstillstand, sondern immer Harmonie. So wie in der Musik es eben Harmonie gibt. Wir haben vorhin etwas davon hier gehört. Das ist schön. Harmonie ist wohltuend und heilend. Disharmonie tut weh in den Ohren, im Herzen, regt auf. Und es ist schön, wenn wir Harmonie in unserem Leben haben oder bekommen, weil Gott uns führt. Ich werde darauf gleich noch einmal eingehen. Wenn wir aus Babel herausgerufen werden, sozusagen aus dieser Welt herausgerufen werden, heißt es ja nicht, dass Christen Mönche werden und sich von allem lösen. Es gab früher mal solche komischen Heiligen, Entschuldigung, die haben sich auf eine Säule gesetzt und dachten, sie wären Gott dadurch näher, dass sie sich von der Welt ganz herauslösen und so auf eine Säule setzen und da viele Jahre zubringen. Sie hatten es wörtlich verstanden, so aus der Welt herausgehen, waren sie dem Himmel schon 10 Meter näher und ganz isoliert von allem. Das war sicher nicht das, was Gott wollte, sondern aus der Welt herausgehen heißt, dass ich mich ihr entziehe, in der Art, wie sie meinen Willen bestimmen möchte. Als Israel in Babylon lebte, waren sie nicht selbstständig. Sie mussten das tun, was ihnen dort befohlen wurde. Solange ich nicht Christ bin, werde ich das tun müssen, was sozusagen dieser Weltgeist mir befiehlt. Und es ist gut, wenn ich Christ werde, werde ich aus vielem herausgelöst. Zum Beispiel aus der Sinnlosigkeit meines Lebens werde ich herausgelöst und finde den Sinn meines Lebens in Jesus, um zur Ehre Gottes zu leben. Ich werde herausgelöst aus meiner Schuld und empfange Vergebung. Mancher wird herausgelöst aus einer großen Angst und empfängt Frieden und weiß, dass Jesus immer bei ihm ist. Mancher wird herausgelöst aus der Fremdbestimmung seines Willens durch eine Sucht oder einen anderen Menschen. Mancher ist ja nicht von einer Sucht abhängig, sondern von einem anderen Menschen oder von dessen Meinung. Mancher wird herausgelöst auch aus einer leeren Tradition. Wie viele Leute sind zum Beispiel streng evangelisch oder streng katholisch und stellen hinterher fest, ich war zwar streng evangelisch, aber ich kannte noch nicht einmal Jesus. Ich kannte nur die Form dieser Konfession und habe jetzt Jesus kennengelernt und festgestellt, dieses streng evangelisch sein ist gar nicht das Entscheidende. Mancher wird gelöst von seinem Redestil, indem es ihm anfängt, lästig zu werden, dass er so viel Negatives sagt oder so viel Unbedachtes. Und er bittet Gott, seine Rede zu verändern. Mancher wird von seiner Imagepflege abgelöst, dass er nicht mehr fragt, wie stehe ich da, sondern auch einmal fragt, wie steht eigentlich Jesus in meinem Leben da? Und dann sieht die Sache ganz anders aus. Mancher löst sich von der Überbetonung seiner Garderobe. Mancher löst sich von der Untreue, die er bisher in seiner Ehe praktiziert hat, und fängt an, ganz neu treu zu werden. Es wird immer Auswirkungen haben, wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt, weil er ihn herauslöst aus dieser Welt. Nicht wie dieser Heilige auf seiner Säule, sondern innerlich frei macht. Wobei ein Glaubensvater einmal sagte, ich weiß leider seinen Namen im Moment nicht, das war ein deutscher Christ, der hier große Bedeutung hatte, der sagte, wenn sich jemand zu Christus bekehrt hat, dann ist es wichtig, dass er im Glauben wächst und dass er sich nach einiger Zeit dann ganz neu zur Welt bekehrt. Sozusagen wieder zurückbekehrt. Aber das darf man nicht falsch verstehen. Nicht, dass er die Dinge wieder aufgreift, die er vorher abgelegt hat, gar nicht. Sondern, dass er wieder ein natürliches, ein ungebrochenes Verhältnis bekommt zu den Dingen seiner Umgebung und auch zu den Menschen seiner Umgebung, um sie zu lieben und auch die Dinge sachlich zu gebrauchen. Und es ist gut, wenn wir dabei nicht gesetzlich werden, uns nicht gesetzlich von dieser Welt lösen wollen, nach dem Motto, ein Christ darf nicht mehr fernsehen, sich nicht mehr schminken, und ähnliche Dinge. Es wäre kein Lösen von der Welt, sondern es wäre irgendwo ein Stück Krampf. Ich meine, dass Gott das Christen selber klar machen muss, was sie da tun. Und da gibt es so einen netten Scherz, ich weiß nicht, ob er echt ist oder erfunden, wo von diesem Billy Graham-Team, die machen ja immer so riesige Evangelisationen in Fußballstadien und haben lange Monate der Vorbereitung, wo so ein Frauenteam von seinem Team nach Dänemark flog, um da etwas vorzubereiten für Frauen. Und als diese Damen so richtig hübsch und nett geschminkt und fröhlich und bunt angezogen da dem Flugzeug entstiegen, fielen den dänischen christlichen Empfangsdamen vor Schreck die Zigarren aus dem Mund. Ich weiß nicht, ob das echt ist oder erfunden ist. Die Aussage ist deutlich, die einen waren entsetzt über diese Schminkerei und die anderen waren entsetzt sicher auch über die Zigarren. Das heißt, wir haben so manche Angewohnheiten, die ein Stück weit in der Kultur sich festigen und wir meinen dann, das, was wir da entdeckt haben, sei richtig. Vielleicht schenkt Gott da ganz andere Freiheit, als wir das manchmal in Maßstäbe pressen. Jemand sagte mal, das ist ein Bild, was viele kennen, ein Schiff gehört ins Wasser, aber das Wasser nicht ins Schiff. Das heißt, ein Christ gehört in die Welt, aber die Welt nicht in ihn. Da gibt es das Beispiel, was ich wiederholen werde, von dem Bruno Herm, der an Bußenbetag hier gepredigt hatte, der Leiter der DMG, einer Missionsgesellschaft. Er erzählte das Beispiel, wie in Südamerika eine christliche Gemeinde Geld sammelte, um ihren Mitgliedern, die in Slums wohnten, neue Wohnungen zu bauen. Sie haben ungefähr für 600 Leute Wohnungen gebaut. Und dann haben die Stadtväter gemerkt, das ist gut, was die tun, das sollten wir auch tun. Und dann hat die Stadt auch Wohnungen gebaut. Aber nach anderthalb Jahren waren diese Wohnungen der Stadt wieder zu einem Slum geworden, obwohl sie Neubauten waren, sodass die Stadtväter mit diesem Leiter der Gemeinde sprachen und fragten, wieso hat es bei euch funktioniert und nicht bei uns? Und wo er dann sagte, wisst ihr, ihr habt die Leute aus dem Slum geholt, aber nicht den Slum aus den Leuten. Ja, wenn man so will, sie wollten sie aus der Welt herauslösen und ihnen eine neue Welt präsentieren, aber sie konnten es nicht, weil sie das Herz nicht erreicht haben. Sie haben nur die Wohnung erreicht, die Haut und die Tapeten, aber nicht die Einstellung. Während die Christen auch die Einstellung verändern konnten, weil Jesus dort einzog. Insofern sind wir auch Gerufene aus der Welt herausgerufen, um mit Jesus zu leben und unterwegs zu sein in die ewige Herrlichkeit. Das heißt, hier mit Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Dieses Wort Frieden, hatten wir gesehen, ist ein Wort der Harmonie und bedeutet, dass Gott mein Leben sozusagen in Übereinstimmung mit ihm selbst bringt. Manche von uns ist im Moment weder in Harmonie noch in Frieden, sondern in Unruhe, auch als Christ. Und da ist es ganz gut, weiter zu beten, dass Christus ihn leitet, denn das hat er ja versprochen. Sie werden in Frieden geleitet, das ist passiv, das geschieht mit ihnen. Und es ist gut zu wissen, dass der Weg, der vor mir liegt, von Gott bestimmt wird. Es ist gut zu wissen, dass sein Weg nie zu Ende ist, dass er nicht irgendwo sagt, weißt du, ich habe vergessen, hier weiterzubauen, es tut mir leid, da musst du jetzt stehen bleiben, es geht nicht weiter. Das gibt es bei Gott eigentlich nicht, sondern sein Weg führt immer zum Ziel. In den Sprüchen steht einmal, Kapitel 10, Vers 28, das Harren der Frommen endet in Freude. Das Harren der Frommen endet in Freude. Das heißt, seine Wege führen auf Dauer gesehen nicht in die Trauer hinein, sondern in die Freude und in Zuversicht. Für manchen gilt dieser Friede und dieses Gebet um Leitung in der Frage der Berufswahl als junger Mensch, für einen anderen in der Frage der Partnerwahl, für einen anderen in vielen anderen Fragen, die sehr persönlich sind. Aber der Herr möchte Frieden schenken in deinem Leben. Frieden heißt Harmonie mit ihm, auch Zuversicht, und dass du erfährst, er führt dich weiter. Nehemia 8, Vers 10 heißt es, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und vorher heißt es, bekümmert euch nicht. Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Freude und Friede sind Geschwister. Und eigentlich sind es Drillinge, da fehlt nämlich noch einer. Das ist Liebe. Galater 5 heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Friede. Wenn ich Friede im Herzen habe, werde ich auch Freude haben. Wenn ich Liebe in diesem Herzen habe, werde ich auch Frieden und Freude haben. Es ist gut zu wissen, dass sein Weg immer zum Ziel führt. Übrigens, als Jesaja das seinem Volk sagte, lag das Schlimmste noch vor ihm. Das soll jetzt keine Drohung sein. Das Schlimmste lag für Israel damals noch vor ihm, nämlich Jesaja lebte im 7. Jahrhundert und sie hatten diese Verbannung nach Babylon noch vor sich. Sie hatten die furchtbaren Makkabäerkämpfe noch vor sich. Sie hatten die Vernichtung durch die Römer noch vor sich. Aber trotzdem sagte er damals schon, ihr werdet in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Das heißt, Gottes Weg mit diesem Volk kommt absolut zu seinem Ziel. Das heißt nicht, dass jeder von uns jetzt denken müsste, das Schlimmste habe ich noch vor mir, das wäre schrecklich. Ich kann nicht mein Leben in allem gleichsetzen und sagen, das muss genauso ablaufen. Aber es kann sein, dass Gott auch durch schwere Zeiten hindurchführt und trotzdem diese Zusage gilt, in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden, weil seine Wege immer zum Ziel führen und seine Wege in Freude enden. Das finde ich schön, das ist eine wunderbare Zuversicht, dass seine Wege in Freude enden. Wenn ich das zusammenfasse, fingen wir mit Schnee an und mit Regen. Schnee und Regen kann man nicht ungenutzt zurückgeben. Die wirken immer und letztlich wirken sie dazu, um das Land fruchtbar zu machen. Das ist die Hauptwirkung. Wir hatten gesehen, Gottes Wort hat auch immer eine Wirkung, selbst dort, wo es abgelehnt wird, wirkt es weiter. Und es ist eigentlich wie so eine Brücke auf zwei Pfeilern, eine Zusage und eine Erfüllung und dazwischen dieser Spannungsbogen des Glaubens, der Gott zutraut, dass sein Wort zu 100% gilt. Wenn ich meine Lage vergleiche mit dem Volk Israel, bin ich eben nicht aus Babylon herausgerufen in dem Sinn, sondern als Christ aus der Welt herausgerufen, indem ich unterwegs bin jetzt mit Jesus zu einer himmlischen Heimat. Aus sich aus der Welt herauslösen bedeutet nicht gesetzlich werden, indem ich sage, das ist nichts für einen Christen und jenes, sondern indem ich mit Jesus unterwegs bin und er mir Freiheit gibt, in dieser Welt zu leben und auch andere Menschen zu rufen, weiterzugehen mit ihm. Glaube bedeutet Freude. Ich kenne keinen, der traurig darüber ist, dass er Christ wurde. Und es bedeutet, dass er uns in seine Harmonie hineinstellt, auch wenn im Moment vielleicht Unsicherheit da ist, dass er diese Harmonie fördern möchte. Ich will schließen mit einer Frage, die an den Anfang anknüpft. Am Anfang hieß es ja, dass dieser Regen und Schnee dazu dient, um das Land fruchtbar zu machen. Und deshalb möchte ich fragen, am Ende, wie wird mein Leben, mein persönliches Leben, zu einem fruchtbaren Land für den Herrn? Wie wird mein persönliches Leben zu einem fruchtbaren Land für den Herrn? Es wäre gut, wenn der Einzelne zu Hause noch ein bisschen darüber nachdenkt und vielleicht auch darüber betet.